ritmo loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Herzlich willkommen bei unserer Sendung von Radio Lokomotivo auf 95,6 MHz. Ihr hört Radio Rabe. Heute sind wir eine Stunde früher dran, weil ab der 5 bis 6 sendet Rabe live vom Münsingen mit einem Generationentalk. Die heutige Sendung besteht aus einem Dreigänger. Zuerst fangen wir mit einem alkoholfreien Apero. Und der kommt mit dem Beitrag von Carsten aus dem Südhang in Kirchlintach. Zum Hauptgang hören wir den Starkoch Silvio Germann. Zum Dessert haben wir ein Interview von Peter und eine kurze Predigt, gelesen von Helga. Am Mikrofon ist Jean-Pierre und das kommt gut.
Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
In etwas weniger als 3 Stunden geht der Vorhang auf in der Klinik Südhang. Der Südhang behandelt Menschen mit einer Suchterkrankung. Heute stehen dort allerdings ehemalige Patientinnen und Patienten auf der Theaterbühne. Sie spielen das Stück «Aller Anfang». Um was in diesem Stück geht und was die Aufführung so besonders macht, das hört ihr im Beitrag von Carsten. Er hat bei einer Probe im Südhang vorbeigeschaut, in Kirchlindach bei Bern.
Okay, sehr schön. Und dann sitzt ihr ab. Probiert das einmal wirklich, ja, genau so.
Auf der Bühne steht eine junge Frau, alleine. Ihr Körper bewegt sich erst ganz wenig, dann immer mehr, bis sie taumelt, fast fällt sie um. Aber andere Menschen kommen der Frau zu Hilfe, fangen sie auf, immer wieder. Mit dieser Szene beginnt das Stück Aller Anfang. Es dreht sich um einen ganz besonderen Anfang für ehemalige Patientinnen und Patienten, sagt Stefan Mattis, Kunsttherapeut in der Klinik Südhang.
Der Anfang bezieht sich auf den Anfang nach einer Therapie im Südhang. Also, die sind stationär gewesen, ein paar Wochen, also sind die ganze Zeit in der Klinik gewesen, bis auf die paar Urlauber, die sie können beziehen. Und andere sind in der Tagesklinik gewesen, sind am Morgen in die Klinik gekommen und am Abend wieder heimgegangen. Und wenn sie dann gar nicht mehr in der Klinik sind, wieder daheim starten im Alltag, ist das wirklich so wieder wie ein Neubeginn. Einiges hat sich auch verändert im Leben, einiges hat sich verändert bei ihnen. Vieles ist aber sicher auch gleich geblieben. Und jetzt gilt es wirklich zu schauen, wie tue ich mein Leben organisieren, wie läuft das weiter.
Und genau dazu wollte Stefan Mattis ein Stück auf die Bühne bringen. Im Mittelpunkt stehen die, die es am besten wissen. 10 ehemalige Patientinnen und Patienten der Klinik Südhang. Sie spielen auf der Bühne, begleitet von einer Liveband. Und sie teilen für das Stück ihre ganz persönlichen Geschichten, so wie Claudia.
Sie waren zum Teil Auszüge von Tagebüchern von mir. Es waren Auszüge aus Briefen, die ich an Mitpatienten habe verfasst, Briefe an meine Tochter, an meinen Mann, die mich auch während dieser Zeit begleitet haben. Es sind vorwiegend Auszüge aus so einem Gesamtwerk, sage ich jetzt mal, aber auch Texte, wie es mir jetzt aktuell eigentlich geht.
Aktuell sind für Claudia oft die ganz alltäglichen Themen eine Herausforderung.
Wie wenn ich zum Beispiel merke, dass ich vielleicht einen Tag wieder nicht ganz so geschafft habe, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Ja, in Form von Abgrenzungen, die ich mir fest vorgenommen habe, dass ich mich gut abgrenzen kann gegenüber Sachen, die mir nicht so gut tun. Und wenn ich merke, dass ich das nicht so gut geschafft habe, dann höre ich wirklich am Abend her und schreibe mir das auch auf und hinterfrage dann auch, warum hat es nicht funktioniert und was kann ich besser machen.
Um das Bessermachen geht es an diesem Abend auch bei der Theaterprobe in der Klinik Südhang. Kunsttherapeut Stefan Mattis führt Regie, seine rechte Hand ist Thierry. Für ihn eine bekannte Rolle, denn ursprünglich ist Thierry Schauspieler und Theaterpädagoge.
Ich habe 10-12 Jahre mit diesem Beruf gelebt und nachher aus verschiedenen Gründen aufgehört. Und jetzt nach einigen Jahren wieder wie eine alte Liebe zu finden. Eben, so habe ich es ein bisschen ausgedrückt.
Eine alte Liebe, die Thierry heute aber anders erlebt als früher.
Ich versuche es so locker wie möglich zu nehmen, aber so präzise und gut, wie ich es kann. Ohne, dass es mir wieder zu einem Burnout oder anderes führt. Das ist ein bisschen auch persönliche Gedanken, die hinten dran stehen, über meine Haltung im Leben. Wie tut man sich rein? Wie will man immer alles perfekt machen? Und dass man annimmt, dass man auch schöne Sachen kann machen, wenn nicht alles perfekt ist. Und dass es das nächste Mal ja, wieder Spass macht.
Spass haben die Schauspielerinnen und Schauspieler bei dieser Probe im Südhang. Und mittendrin Thierry, der mit sanfter Hand seine Erfahrung ins Spiel bringt.
Was ist gut, was ist weniger gut? Man kann nicht jedes Mal sagen, ja, dort muss man noch ein bisschen korrigieren, das ist ein bisschen anders. Oder man ändert alles. Das geht nicht. Man muss annehmen, das, was kommt. Und in dem Sinn muss man nachher versuchen, dort eine schöne Bechamel draus zu machen. Wenn ich es so sagen kann. Also, dass die Soße binden. Voilà, alles zusammen.
Das heutige Dinner mit der Bechamelsoße à la Südhang ist leider ausgebucht. Weitere Theatervorstellungen sind Planung. Informationen dazu findet ihr unter suethang.ch.
Rabe? Was ist?
Jetzt kommen wir zum Hauptgang. Ihr hört das Interview von Christian mit dem Koch Silvio Germann.
Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Lokomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit. Wir alle sind neugierig. Deshalb lauschen wir gerne an Türen oder spähen durch Schlüssellöcher. Was passiert da gerade hinter der Fassade? Was spielt sich hinter diesen Kulissen ab? Welcher wichtige Moment entgeht uns gerade? Heute reiste ich voller Neugier ins Thurgau. Über dem Bodensee liegt ganz erhaben das Restaurant Mammertsberg. Und hier treffe ich gleich hinter einer unheimlich schönen historischen Fassade den jungen Gulmio-Starkoch Silvio Germann. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, mit mir den einen großen Moment im Leben von Silvio Germann nachzuerleben, als er nämlich erfuhr, Koch des Jahres 2024 zu werden. Und das mit nur 34 Jahren. Essen hat viel mit Lebenslust zu tun, mit Freude, mit Genuss und natürlich auch mit der Gesundheit. Mit dieser Gesundheit hat vielleicht auch Silvio Germanns Küche zu tun. Ich frage ihn, ich sehe ihn, er kommt. Da ist er, lieber Silvio Germann. Ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch führen und möchte erstmal nochmals herzlich gratulieren zu dieser großen Auszeichnung Koch des Jahres 2024. Magst du erzählen, was das für ein Moment für dich gewesen ist?
Ja, schön, sind wir da. Es ist natürlich ein sehr, sehr spezieller Moment gewesen, vor allem, weil es recht früh ist. Wir sind erst seit eineinhalb Jahren da und geben wirklich tagtäglich unser Bestes. Und wenn das natürlich schon so früh mit dem ausgezeichnet wird, ist das ein Moment, wo man dann auch nie mehr vergisst. Und es ist mega schön, so Sachen mit einem ganzen Team zu teilen.
Du hast gesagt, eineinhalb Jahre bist du hier. Ich nehme mal an, es gab ganz viele Stationen und Momente in deinem Leben, bevor du zum Koch des Jahres ausgezeichnet wurdest. Wo warst du denn vorher?
Die Lehre habe ich gemacht in Luzern, in einem kleineren Restaurant, gut bürgerlich, 14 Punkte. Und dann hatte ich zwei Stationen in der Schweiz und bin dann irgendwann zum Andreas Caminada gekommen. Und das ist sicher die Station, die mich dann auch am meisten geprägt hat und wo ich auch immer noch mit drin bin. Ich war dann 3 Jahre bei Andreas gewesen. Und dann noch ein bisschen ins Ausland, auf Brasilien, noch in Stockholm gewesen, dann Richtung Spanien. Und dann durfte ich mit ihm das Inife eröffnen in Bad Ragaz. Das war so das erste Restaurant von ihm, das nicht in Fürstenau war. Und dann durfte ich das für ihn aufziehen, eigentlich. Bin dort auch recht jung, dann halt Kochchef geworden. Habe recht viel lernen, nicht nur menschlich, sondern auch kochtechnisch. Und das erste Mal wirklich müssen das Team führen. Und dann nach 7 Jahren ist dann irgendwann die Zeit gekommen für etwas Neues. Ich habe ihm das auch mal angedeutet und dann ist er mit der Idee gekommen, mit dem Mammertsberg. Dann haben wir es gemeinsam angeschaut und jetzt sind wir seit eineinhalb Jahren da. Es ist mega schön und es macht uns mega viel Spass, hier tagtäglich das zu machen, was wir auch wirklich gerne machen. Und ich habe mit dem Giuseppe an der Front und mit der Caroline an der Rezeption wirklich ein Team, wo ich vollkommen vertraue. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man so Leute hinter sich hat.
Wurde dieser Andreas Caminada dann aufmerksam auf dich und das aus welchen Gründen? Denn ich nehme mal an, man muss vielleicht sogar als Koch mehr als nur ein Talent besitzen.
Ja, ich glaube, er hat mich dort mal gefragt, eigentlich naiv. Er hat gesagt, ich bin eigentlich der perfekte Typ dazu, einfach noch viel zu jung. Und ich bin dann heim, ich habe dann 3 Nächte darüber geschlafen und bin dann nachher zu ihm ins Büro gehen und habe gesagt, ich würde es gerne machen. Ich glaube, es braucht auch so ein bisschen das Glück oder einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Moment zu sein. Es gibt sehr, sehr viele gute Köche. Und ich glaube, für ihn ist es wahrscheinlich auch das Menschliche sehr wichtig. Was mir auch mega am Herzen liegt, dass es auch im Team eben menschlich zu und her geht. Und dann hat er dann gesagt, komm, machen wir. Und auch da haben wir zusammen eine Firma gegründet. Ich bin Mitinhaber von dem Restaurant. Und ich glaube, bis jetzt hat es wahrscheinlich noch nicht bereut.
Das heißt, wie darf man sich das vorstellen? Also du persönlich bist dann Mitinhaber und verantwortlich für die Küche. Und wer macht dann den ganzen großen anderen Rest?
Also ich bin eigentlich verantwortlich für alles. Wir haben das gute Glück, dass wir im Hintergrund noch das ganze Finanzielle oder mit der Caminada Group, also das heisst, alles, so das ganze Finanzielle geht immer noch über Andreas Caminada hindurch, so das Controlling einfach, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, so ein grosses Gebäude, dass man das im Griff hat, nicht nur eben finanziell, sondern auch was Taktik oder was wir vielleicht in einem halben Jahr machen, so, dass man das einfach ein bisschen einen Plan hat von dem, was wir täglich machen. Und sonst sind wir da eigentlich auf uns allein gestellt. Ich habe ein super Team hinter mir. Wir sind alle mega jung und alle wissen eigentlich, um was es geht. Es geht darum, dass wir eigentlich jeden Gast, der um 6:30 ins Restaurant kommt oder um 12 Uhr am Mittag, abholt mit einem Lächeln und dann verabschiedet auch mit einem Lächeln. Ihnen möglichst probiert, ein schönes Erlebnis zu bieten. Es geht nicht nur ums Essen, es geht auch um den Service, es geht ums Ambiente, es geht um Zeit verbringen in einem Ort oder an einem Ort, wo man gerne sein will und auch vielleicht mal die Zeit ein bisschen vergisst. Und einfach das genießt, was man gerade am Tisch hat, mit Kollegen, Freunden, Familie.
Du hast ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Leben und Gesundheit einiges schon berichtet über eben den Moment Koch des Jahres zu sein und über deinen Werdegang. Jetzt bin ich persönlich hier, um mit Radio Lokomotivo gemeinsam das auch allen Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Bleiben wir mal in diesem wunderschönen alten Haus, 100 Jahre glaube ich. Es gibt aber da einen Anbau, den ich gesehen habe, der wirkt etwas moderner. Vielleicht für Sie alle, die Sie jetzt uns zuhören und ja kein Bild haben. Es ist heute ein fantastisch schönes Wetter und man kann rausschauen aus dieser Lounge durch die großen Fenster direkt auf den Bodensee. Dann führt von der Lounge so eine sehr, sehr schöne Wendeltreppe hinunter in das Restaurant und ich war ganz erstaunt, dass im Restaurant die Tische sehr weit auseinander stehen und es eigentlich nur in Anführungsstrichen Platz für nicht allzu viele Menschen bietet. Silvio, von hier, von der Lounge, was passiert hier, wenn man einen Abend mit dir und euch allen verbringt?
Genau, da fährt eigentlich so das Erlebnis an. Wir sind jetzt so in der Apro Lounge oben. Wenn wir gerade ausschauen, haben wir da so eine kleine Küche eingebaut. Da stehen eigentlich die Köche dann am 6:30 parat und begrüßen eigentlich den Gäste, die kommen. Und dann werden die kleinen ersten Apro-Snacks serviert und vielleicht ein Glas Champagner oder Weißwein von der Region. Und dann kommt der Service und wird dann fragen, eben, was sie gerne für ein Menü hätten. Wir haben ein 3-Gang bis 5-Gang oder man kann so aufstocken auf 9-Gang. Da kommt dann schon etwas auf einem zu. Und es ist eigentlich ein Set-Menü, es ist eigentlich ein Überraschungsmenü, das man anbietet. Und wir fragen auch jeden Gast, die reservieren, ob es Allergien gibt oder Sachen, die sie nicht gerne haben im Vorfeld, dass man wirklich auf jeden Gast eingehen kann und dann ihnen ein möglichst schönes Erlebnis bieten können. Und wenn man das entschieden hat, was man gerne essen will, hat man dann eben die schöne Wendeltreppe oben runter, wird dann begleitet vom Service zu einem Tisch. Wie gesagt, es sind maximal 12 Tische, wo man so 40 bis 45 Gäste könnte, servieren könnte. Und dann fängt es eigentlich an. Und es fängt eigentlich an mit ein paar kleinen Amüsbusch von der Küche. Es sind im Ganzen 4 Stück. Und erst dann fängt eigentlich das Menü an, das man ausgewählt hat. Und im Sommer machen wir das gleich eigentlich draußen im Garten. Wir haben einen wunderschönen Garten. Am Mittag kann man sicher draußen essen, auch oben in der Winnige, weil es halt mit dem Wind recht frisch wird. Und darum machen wir da oben Service meistens im Restaurant.
Klingt ganz verführerisch und schön. Und eben dann unten dieser herrliche Raum, dieses Restaurant selber. Ich hoffe, dass wir auch noch in die Küche gehen können, ob uns das der Silvio erlauben wird, um dort vielleicht auch Zeuge zu werden, was er kocht und macht. Bevor wir das tun oder zumindest beabsichtigen zu tun, meine Frage, was ist gesunde Ernährung heute in so einer Vielfalt? Alle möglichen Leute sprechen von veganer Ernährung, vegetarischer Ernährung. Du hast es ja schon gesagt, ihr bietet auch Menüs an mit vielen verschiedenen Gängen, dann aber auch mit oder ohne Alkohol. Also auch das, weil es wahrscheinlich auch Leute gibt, die sagen, ich möchte gar keinen Alkohol trinken. Da hat sich ja, glaube ich, doch relativ viel verändert. Aber kann man eine Antwort finden auf dieses, was ist gesund?
Ich glaube, für mich persönlich ist gesunde Ernährung eine abwechslungsreiche Ernährung. Ich glaube, es muss nicht immer Fleisch oder Fisch sein, es darf auch vegetarisch sein, aber ich finde, in einem Menü, das wir bieten, haben wir eine schöne Abwechslung drin. Es darf Platz haben eigentlich für alles. Ich als Koch arbeite auch mega gerne mit einem Produkt wie einem mega schönen Fisch vom Bodensee und ich würde nicht gerne auf das verzichten, weil ich finde, wir haben das Privileg, das zu verarbeiten, immer mit dem Hintergrund und mit dem Respekt auch gegenüber von dem, was wir machen, auch zu wissen, hey, vielleicht gibt es das nicht für immer. Es ist nicht unendlich wahrscheinlich, die Fische oder das, was wir verbrauchen dürfen. Und darum ist für mich gesunde Ernährung eigentlich so eine gute Mischung von allem. Ich will nicht irgendwie ins eine Extrem gehen und völlig auf alles verzichten, wie Fisch und Fleisch, sondern es darf für mich Platz haben im Menü. Auch daheim, ich ernähre mich abwechslungsreich, auch viel Gemüse und so, aber auch eben, wie gesagt, es darf mal ein gutes Stück Fleisch sein. Einfach qualitativ muss es gut sein und auch sicher von der Region. Und ich glaube, das ist für mich eine gesunde Ernährung.
Hört sich auch gut an und relativ vernünftig, finde ich. Eben so ausgewogen. Von allem darf mal was sein. Also ich glaube, damit macht man auch so in meinen Augen jetzt nichts unbedingt verkehrt. Silvio, gehen wir in die Küche?
Ja, können wir machen.
Ja, wir sind in der Küche angekommen, eine großartige Küche. Alles so in Chrom und mit Glas. Und man kann sogar hier wieder raussehen durch so eine Lamellenjalousie auf den Bodensee. Natürlich werdet ihr das wahrscheinlich nicht, weil ihr ja sehr viel zu tun habt. Ja, wie ist so eine Küche denn überhaupt aufgeteilt? Also jeder muss ja seinen Platz haben und wahrscheinlich auch wissen, was er dann im entsprechenden Augenblick zu tun hat.
Genau, so ein Koch ist eigentlich aufgeteilt in verschiedene Posten. Es gibt den Garmaché, Entremetier, Saucier, Patisserie. Zum Beispiel der Garmaché ist ein bisschen zuständig für die ganzen Vorspeisen, für die kalten Sachen. Und auf der anderen Seite ist der Saucier zuständig für das Fleisch, für den Fisch, für die Soße. Und ich glaube, jedes Teammitglied in der Küche hat seine Aufgabe. Es ist wie eine Teamsportart. Wir ziehen alle im gleichen Strang. Wir wollen eigentlich alles möglich machen, dass der Gast dann schlussendlich happy heimgeht. Und ja, ich glaube, mit der Aussicht, die man da hat, schafft es sich noch eins viel einfacher. Es gibt Küchen, die gar kein Fenster haben. Und wir haben wirklich das Privileg, dass wir da wirklich auch dürfen, rausschauen dürfen, Richtung Bodensee. Und eben heute, bei dem schönen Wetter, ist das noch eins viel schöner.
Welche Spezies-Gäste kommen zu euch? Also sind das jetzt alles schon Gourmets? Muss man da Schwellenangst haben, wenn jetzt jemand, der wenig Ahnung hat, wie man wirklich diniert oder in einem gehobenen Ambiente speist? Also auch beispielsweise das Besteck und dann und also die Sachen können ja fast schon Angst machen. Benehme ich mich da richtig? Deshalb meine Frage, wer kommt zu euch? Sind das auch Anfänger? Also ich bin jetzt vielleicht auch eher ein Anfänger in dieser hohen, gehobenen Gastronomie. Oder eben, wer kommt?
Ich glaube, wir haben ein mega gemischtes Publikum. Wir sind einfach auch sehr locker drauf, auch vorne am Gast. Und wir sind alle sehr, sehr jung. Und ich glaube, da muss man gar keine Angst haben, sich irgendwie fast zu benehmen. Wir haben eine lockere Atmosphäre. Wir probieren den Service auf möglichst hohem Niveau zu bieten. Aber nicht steif, sondern eben unsere Service-Mitarbeiter alle weiße Snickers an und bei uns läuft Musik im Hintergrund und eben es ist locker, aber trotzdem auf einem hohen Niveau und ich glaube, da hat es Platz für alle. Wir haben auch 8-Jährige, die kommen und die sind schon ein bisschen vom Menü oder bis 2,93. Ich glaube, das hat Platz für jedes Publikum.
Jetzt interessiert mich, was du kochst, ob du was kochst und was du kochst und wo ich hier zuschauen darf und natürlich, ob ich das nachher dann auch genießen darf, essen und kosten darf.
Ja, wir machen da so einen kleinen Snack, das ist der Kohlrabi. Wird eigentlich scharf angebraten und dann in einem Sud eingelegt mit Zitronen, Yuzu. Dann kommt das eigentlich dann mit Federkohl oben beim Starter. Ich bin ja recht ein Fan von frischen Apros und Amüs, weil es dann wirklich vom Menü her dann manchmal auch recht gross ist. Und ich möchte schauen, dass die Gerichte eigentlich auf der leichteren Seite sind. Nicht, dass man dann heimgeht und nicht weiss, wie liegen und schlafen.
Und was wäre jetzt nach so einem Apero quasi, das du jetzt produzierst, nach dem Kohlrabi, auswählen kann ich jetzt zum Beispiel Fisch? Nehme ich jetzt mal an, oder? Das wäre dann ein Fischmenü oder ein Fleischmenü oder auch, dass ich sage, irgendwas Vegetarisches. Und trotzdem bleibt es ja eine Überraschung.
Genau, im Menü selber ist eigentlich alles schon mit drin. Fisch, Fleisch, vegetarisch. Wenn jetzt einer gar kein Fleisch isst, dann machen wir halt das Menü ohne Fleisch. Und dann gibt es entweder Fisch oder vegetarisch. Und dann müssen wir dann halt vorab alles abklären. Und dann schauen, dass das dann auch spannend für den Gast bleibt. Und wenn man dann reinkommt an den Tisch, hat man dann so ein kleines Heftchen vor sich. Und dann sieht man eigentlich das Menü, das abgestimmt ist auf den Gast. Das Heftchen kann man dann nachher heimnehmen und man dann noch die Wein ausdrucken und dann noch reinkleben und so, dass man eigentlich eine Erinnerung hat für daheim.
Dieses Heftchen habe ich jetzt gerade hier. Das ist wunderschön. Ich würde sagen, ich schaue da jetzt noch ein bisschen rein, während du dich vielleicht ja schon mal mit dem Kohlrabi beschäftigst. Wie man Speisen zum Fliegen bringt, wissen wir noch nicht. Doch sonst geht es hier schon jetzt wie im Schlaraffenland zu. So steht es auf der ersten Seite. Also ganz, ganz sympathisch. Man muss wahrscheinlich auch immer wissen. Also das Erste, was ich sehe, ist, du hast ein sehr gutes Werkzeug. Also solche Messer, die fehlen mir definitiv in meiner Küche. Dann muss man wissen, wie man alles so schneidet, dass man die höchste Ausbeute, sage ich jetzt mal, hat, oder?
Genau, möglichst wenig Abfall natürlich, weil ja, es ist halt auch alles Geld, das dann nachher weggeht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das Messer ist etwas vom Wichtigsten von einem Koch. Und auch da halt respektvoll mit dem Arbeitsmaterial umgehen, das ist, finde ich auch sehr wichtig, eben nicht nur respektvoll mit dem ganzen Team umzugehen, sondern mit den Ressourcen, die wir haben oder eben mit den Maschinen, die wir zusammenarbeiten. Weil es halt alles ja, genug kostet. Ein Teller bei uns ist handgemacht und kostet halt ein bisschen mehr als vielleicht in einem anderen Restaurant. Und darum finde ich auch wichtig, dass das ganze Team auch weiss und dann respektvoll damit umgeht.
Der Kohlrabi liegt jetzt schon in so Scheiben geschnitten. Sagt man Scheiben?
Ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen dickere Scheiben. Wir braten den jetzt scharf an, dann vakuumieren wir den in einem Sud, lassen ihn ein bisschen ziehen und dann gibt es das dann der erste Snack nachher.
Und das sieht und diese Pfanne, also der Ofen, also was ist das für ein Herd?
Das ist ein Menüsystemherd. wurde vor 12 Jahren eigentlich auch eingebaut und sieht eigentlich immer noch top aus, wie neu. Und man hat hier wirklich dazu mal beim Umbau wirklich auch auf Qualität geschaut. Und das merkt man auch. Auch das ganze Haus ist sehr wertvoll umgebaut worden. Und es macht einfach mega Freude, hier zu sein. Die Küche ist sehr hell. Man sieht rechts raus Richtung Sentis und Bahnhof und links raus Richtung See. Und eben, es ist keine Höhle von einer Küche, sondern ein heller Ort, wo Spaß macht zu arbeiten.
Jetzt ist die Pfanne heiß, genau.
Wir braten eigentlich den Kohlrabi scharf an, dass wir die Brataromen rausbekommen. Das gibt nachher so einen rauchigen Geschmack noch beim Essen, was ich sehr spannend finde bei dem Apero. Darf schön ein bisschen Farbe bekommen. Und dann vakuumieren wir ihn im Sud und lassen dann ihn ein bisschen ziehen.
Bin ich ja schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Mit wie vielen Leuten arbeitest du denn so tagtäglich hier? Also wechselt das mittags mit einer anderen Besetzung als abends? Und wer sind so die Hauptfiguren, die hier ganz viel übernehmen und machen?
Genau, wir sind im Ganzen sind wir 19 Personen. Über Zimmermeidli, über Spüler, Köch, eben vor Caroline, die Gäste begrüßt und auch das ganze Administrative hinterher macht. Oder der Giuseppe vorher als Sommelier und Restaurantleiter. Wir sind 8 Köche. Und ich habe da natürlich noch 2-3 wichtige Personen hinter mir, wo, wenn ich jetzt mal nicht da bin, dann entscheiden die das, wie zum Beispiel der Jonas oder die Stefanie, wo für die ganzen Süßigkeiten nachher hinten raus zuständig ist. Und aber wie gesagt, es ist keine One-Man-Show, es ist immer, wenn man so ein Erfolg, den wir haben dürfen feiern, gibt es immer ein sehr gutes Team dahinter. Und ich glaube, das weiss ich auch sehr zu schätzen, weil ohne die wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
Koch des Jahres, was heisst das jetzt für die Zukunft?
Das heisst, dass wahrscheinlich noch die Gäste noch ein bisschen mehr auf die Hände geschaut werden. ich glaube, es ist eine wunderschöne Auszeichnung, wo auch auch viele Leute gebracht hat oder Gäste bringt, was uns halt auch mega freut, weil ich würde gerne das Restaurant möglichst vielen Leuten zeigen, weil es ist ein schöner Ort, wo man sich auch gut gehen lassen und auch mal Zeit geniessen kann. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft und dass möglichst viele Gäste kommen.
Ich persönlich bin ganz begeistert von dem Restaurant Mammerzbeck mit kleinem Hotelchen noch dabei, direkt über dem Bodensee gelegen. Eine fantastische, schöne, große Küche. Darf man jetzt was probieren oder ist es noch zu früh?
Ist noch zu früh, aber ich bin dran.
Gut, dann werde ich mich noch ein bisschen hier in den Räumlichkeiten weiter vergnügen, den Blick auf den Bodensee genießen. Heute ist das Wetter ja, wie gesagt, besonders schön und nachher freue ich mich auf den Genuss. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und guten Appetit, würde ich sagen. Bis dann. Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Lokomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit.
Felix Klingenbeck ist Pfarreileiter der katholischen Pfarrei Münsingen. Unter anderem betreibt er einen Blog mit kurzen Texten zu Gesellschaft, Politik, Kirche, Glauben und Religion. Unter anderem heissen die Kurztexte 30 Sekunden Predigten. Eine davon mit dem Titel Klarsicht. Gelesen von Helga und tönt folgendermaßen. Bitte, Helga.
Nachsicht sei dir gewünscht, dass du anderen zugestehst, sich zu verändern, ohne Nachlässigkeit zu dulden. Rücksicht sei dir gewünscht, dass du den Stillen und Leisen Beachtung schenkst, ohne deine Sicht aufzugeben. Umsicht sei dir gewünscht, dass du die Vielfalt und Widersprüchlichkeit wahrnimmst, ohne die Ziele aus den Augen zu verlieren. Vorsicht sei dir gewünscht, dass du sorgfältig vorangehst, ohne dich von den Risiken lähmen zu lassen. Voraussicht sei dir gewünscht, dass du Träume und Vorhaben bewahrst, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.
Schon fast 140'000 Mal ist dieser Blog angeklickt worden. Unser Redaktionsmitglied, der Peter, hat vom Felix Klingenbeck wissen, wie er dazu gekommen ist und was er sich davon erhofft.
Felix Klingenbeck, du leitest die katholische Pfarrei Münsingen und du schreibst Texte, die eigen daherkommen, frisch, überraschend, durchdenkt, manchmal auch provokativ. Wie bist du zu dieser Form gekommen?
Ich bin zu dieser Form gekommen, weil ich für unser Printprodukt, das alle zwei Wochen rauskommt, das Pfarrblatt, schon immer Text geschrieben habe. Und dort ist der Platz nicht riesig. Das waren von dort her gesehen Kurztexte gewesen. Und dann vor etwa 10 Jahren war so die Frage im Zusammenhang mit Social Media, was für Kanäle wir bespielen. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann verschiedene geprüft, Facebook, Twitter, Instagram. Und bin am Schluss eigentlich dann bei der Form des Blog gelandet. Ja, und dabei geblieben.
Würdest du einfach sagen, dass du eine neue Art von christlicher Verkündigung im digitalen Zeitalter gesucht und gefunden hast? Oder wie würdest du das Ganze bezeichnen? Du sagst 30-Sekunden-Predigten. Ich komme auch noch auf ganz andere Begriffe.
Ja, das mit den 30-Sekunden-Predigten, das ist ein Teil des Textes. Das ist nämlich einfach eine Kurzform, eine destillierte Form vom Sonntagstext, also von der Sonntagspredigt. Andere Rubriken heissen Kolumnen oder Randnotizen. Ja, wie man dem Kind letztlich dann sagt, ist egal. Ich gehe davon aus, dass man in der Kommunikation immer muss überlegen, welche Form entspricht dem, was ich weitergeben will. Von dort her ist die Form von diesen kurzen Wortimpulstext für mich ideal. Die kommen regelmässig raus, die sind gleich zugänglich. Online, sei es, dass man sie aktiv holen, sei es, dass man den Blog abonniert. Es ist für mich eine gute Form, Kurztext zu publizieren, um Leute zum Nachdenken anzuregen.
Du hast eine eigene Sprache. Und du achtest sicher genau auf die Sprache, die du brauchst. Hast du dir die beigebracht, gelehrt, übernommen, geübt? Oder hast du Vorbilder? Gibt es unbekannte Traditionen in dieser Sprache?
Die Sprache, die hat sich entwickelt über die Zeit hier. Es haben sich sicher so ein bisschen eigene sprachliche Muster auch entwickelt. Ich sehe es so in einer allgemeinen Entwicklung bei mir, dass ich in meinem Predigen, Publizieren, Schreiben im Verlauf der Jahre immer wie prägnanter, kürzer, wesentlicher geworden bin.
Du nimmst klar Stellung, beziehst Position in sozialen, politischen und ethischen Fragen, manchmal auch zwischen den Zielen. Gibt es Inhalte, die du immer wieder möchtest vermitteln, eine Art roten Faden? Und im Gegenteil dazu gibt es etwas, was du sicher vermeiden möchtest.
Ich glaube schon, dass es so einen roten Faden gibt, weil viele Texte drehen sich um das Zusammenleben, ums Miteinander, was es braucht, dass es in einer Gesellschaft ein gutes Zusammenleben gibt. Und darum sind die Texte häufig auch politisch oder wirtschaftlich, gesellschaftlich, religiös konnotiert. Ich denke, so der Hintergrund ist letztlich das, was man biblisch Reich Gottes nennt, nämlich das Ziel, das gute Zusammenleben der Menschen, ein Zusammenleben in Gerechtigkeit, ein Zusammenleben, das für alle genug hat, wo alle Menschen ihren Platz haben. Der zweite Teil der Frage, was möchte ich ihnen vermeiden? So ein bisschen die raschen Kommentare zu Schlagzeilen und Schlagwörtern, das ist nicht so mein Ding. Also, von dort her gesehen ist es weniger irgendwie ein schneller Text zu irgendeiner Tagesaktualität, als vielmehr so eine überlegte Reflexion abseits von der grossen, lauten Schlagzeilen.
Ist es schon vorgekommen, dass du selbst Zensur geübt hast? Dass du also etwas von dir selber nicht so hast können schreiben zuletzt, wie du im ersten Moment hättest wollen?
Nein, so gibt es nicht. Was es gibt, manchmal, dass ein Text einfach nicht gut kommt. Das gibt es selten, aber dass ich einfach denke, der ist noch nicht gut, da muss ich nochmal drüber und nochmal drüber. Und es hat es auch schon gegeben, dass ich dann etwas einfach gelöscht habe und gesagt habe, fertig, zu dem gibt es jetzt keinen Text.
Du beziehst dich auf biblische Aussagen, Botschaften, aber du bringst das kaum jemals wortwörtlich ins Spiel. Ist das Absicht? Und weißt du, ob deine LeserInnen, deine Texte, Zusammenhänge zwischen den Texten und biblischen Inhalten wahrnehmen?
Ja, es ist so, dass ein Teil der Texte geht von biblischen Aussagen aus. Also gerade die Texte, die so ein bisschen verdichtete Formen von Predigten sind. Und von dort her ist logisch, dass das biblische Grundanliegen durchschimmert, von neutestamentlich Reich Gottes genannt oder alttestamentlich würde man es vielleicht mit der Tora umschreiben, also das Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit, dass das so ein bisschen durchschimmert als zentrales Anliegen. Das Spruchspiel dazu, das ist dann letztlich vielfältig. Das können einmal biblische Worte oder Anklänge sein, aber das muss überhaupt nicht. Also ich denke, das Anliegen ist zentral. Wenn Leute dann so den Transfer machen zu biblischen Worten oder Bildern oder sie drin erkennen, dann ist das okay, aber das ist nicht zwingend.
Thema Spiritualität, das ist ja ein sehr grosses Wort. Für mich sind deine Texte immer wieder sehr spirituell. Stimmt das für dich oder würdest du dein Schreiben anders bezeichnen?
Das würde ich gut so bezeichnen, ja. Das kann man wirklich so sehen. Also, wenn ich so vom Begriff von Spiritualität ausgehe, wie er in der Spital-, Heim- oder Klinikseelsorge auch üblich ist, als etwas, was zu jedem Mensch gehört, nämlich das, was Sinn, Halt, Orientierung, Boden gibt im Leben. Und das ist ja dann sehr vielfältig. Das kann religiös sein, aber das kann auch areligiös sein. Aber Sachen, die Sinn und Halt geben, das gehört zu jedem Mensch. Und von dort her, ja, sehr gern. Also würde ich die Texte sehr wohl als spirituell verstehen.
Ich habe es so verstanden, dass das Ziel vom Ganzen für dich mit dem Reich Gottes zu tun hat, ist da auch noch ein anderer Fokus bei dem Ganzen.
Ja, ich würde es kurz gesagt sagen, das Ziel ist, Menschen zum Nachdenken anregen, zum Mitdenken motivieren und vor allem auch zum Weiterdenken bewegen. Also das ist so ein bisschen, vielleicht ganz kurz gesagt, das Ziel, das ich verfolge.
Hast du ein Zielpublikum vor Augen, eine klar umrissene Leserinnenschaft?
Nein, vielleicht so würde ich sagen, einfach an alle, die sich über sich und die Welt und über das Zusammenleben Gedanken machen tun. Und von dort her ist es mir auch wichtig, dass die Texte so gut verständlich in einer schlichten und einfachen Sprache daherkommen.
Hast du Rückmeldungen, Reaktionen? Und wenn ja, was bringen sie dir?
Also Rückmeldungen gibt es sehr viele. Und die sind vielgestaltig. Also, es gibt mündliche Rückmeldungen, Leute, die mich auf Text ansprechen. Es gibt Leute, die sich per Mail melden, per Brief. Ja, da gibt's wirklich einen regen Austausch. Manchmal gibt es auch so ein bisschen ein Mail-Ping-Pong mit einzelnen Lesern und Leserinnen. Es gibt auch Leute, die Texte sammeln oder aufbewahren oder aufhängen. Und ja, also es gibt wirklich vielfältige Rückmeldungen. Was bringen sie mir? Also, einerseits ist es sicher klar eine Motivation zum Schreiben, wenn es ein Feedback gibt. Andererseits ist es auch kritische Rückmeldungen, gibt es manchmal auch. Das hilft mir sehr, auch mein eigenes Denken zu präzisieren, Sachen klarer zu sehen oder vielleicht auch anders zu sehen. Was ich fast nie mache, ist dann einen Text ändern aufgrund von Rückmeldungen. Manchmal gibt es, wenn ich irgendwo sage, also nein, das ist wirklich etwas nicht gut formuliert oder nicht präzise oder da bin ich falsch gelegen. Aber das gibt es ganz, ganz selten, dass ich den Text wirklich ändern tue.
Was du vorhin beschrieben hast, wenn es nicht gerade so geht, könnte im Extremfall eine Zangengeburt sein, also dass es ziemlich lang geht. Gibt es das andere auch, dass es einfach zack, zack macht, dir wie zugefallen?
Ja, es gibt wirklich beides. Ich habe das Glück, als Pfarrperson in meinem Beruf zu sein, mit ganz vielen Leuten in Begegnung mit ganz vielen Lebenssituationen. Und so die Stoffe, die kommen eigentlich aus dem, was ich erlebe, aus dem, was ich lese, aus dem, was ich höre. Und das gibt mir dann meistens ein Stichwort oder einen Gedanken. Und dann gibt es manchmal, dass Text wirklich in einem Wurf entstehen. Häufig muss ich noch so ein bisschen an Details feilen. Und dann gibt es auch Zangengeburten, Texte, die nochmal geschrieben und nochmal geschrieben werden. Und ich habe gesagt, nein, das ist noch nicht ganz. Und rausgeht er wirklich, wenn ich dann den Eindruck habe, doch, so stimmt er.
Also es kommt sehr vieles von dir, von deinem Erleben, aus deinem Inneren. Würdest du sagen, es kommt auch noch manchmal von anders her, also inspiriert?
Ja, ich glaube, es kommt von außen und innen. Also es kommt von außen, von Sachen, die mir zugetragen werden, von Sachen, die ich erleben tue. Ein Stückchen kommt auch von außen natürlich die Fähigkeit, die mir gegeben ist, vom analytischen Denken, dass mir das sprachlich kompakte Formulieren leicht fällt. Ich glaube, das ist Sache, wo, ja, das habe ich mir nicht erarbeitet. Das ist etwas, was von außen da ist. Und da gibt es aber auch einen Anteil von innen. Denke ich, so die Übung, das Dranbleiben, das Feilen, das Verdichten. Und ich denke, ja, das ist dann ein Anteil von mir.
Ich habe mir schon manchmal gedacht, ich möchte das Ganze in Buchform haben. Ist da etwas geplant?
Mir wird oft darauf angesprochen. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, jetzt machen wir mal ein Buch. Oder kann man das mal lesen, was du da schreibst, auch so ein bisschen zusammengestellt in einem Buch. Eine Publikation ist nicht geplant, aber wer weiß.
Also ich wünsche mir das auf jeden Fall sehr. Jetzt abgesehen vom Buch, bleibst du dran? Machst du bis auf Weiteres so weiter?
Ja, von mir her ist das geplant. Also, solange ich Freude daran habe, solange ich wöchentlich Text produziere für Predigten, für Publikationsorgane und so weiter, ja, gehe ich davon aus, dass ich den Blog, die Wortimpuls weiterführen tue.
Ich frage meine Interviewpartner immer zum Schluss nach einem Wunsch, den sie hätten in Bezug auf unser Thema und sich vorstellten, der Wunsch ging in Erfüllung. Was würdest du dir wünschen?
Ich wünschte mir, dass ich mal einen Tag in all die Menschen hineinschauen könnte, die meinen Text lesen tun, und so sehen, was mit diesen Worten passiert, was für Gedanken das auslöst, was für Gefühle, was für Taten. Nicht im Sinn von das zu kontrollieren, aber einfach mal zu sehen, was die Gedanken, die Worte alles anstellen, auslösen, bewirken.
Spontan gesagt, dann müsstest du die mal alle einladen und schauen, was passiert.
Ja, genau. Okay.
Wir haben Peter gehört im Gespräch mit dem Felix Klingenbeck, Pfarreileiter der katholischen Pfarrei Münsingen, über Fragen zu einer zeitgemäßen Spiritualität. Mehr dazu unter Wortimpuls. Zusammengeschrieben.ch.
Rabe, was ist?
Das ist das Ende von unserem Dreigänger. Was der heute kocht, weiss ich nicht. Sicher etwas Feines. Wir hier im Studio, auf jeden Fall, haben es schon mal genossen. Den SchauspielerInnen im Theater Südhang ein grosses Toi, Toi, Toi. Und wenn ihr schaut, wünsche ich euch viel Vergnügen. Aus dem Studio verabschieden sich der Adi und Wilmar Technik. Merci an Helga für das Lesen von Kurzpredigt. Und durch die Sendung geführt hat mich Jean-Pierre. Am Mittwoch, 10.07. dann wieder, wie gäng, um 5 Uhr. Bis dann, tschüss.
Radio Locomotivo, loco es relativo, Radio Locomotivo. Escucha las historias y las movidas, hermosas, curiosas, emocionantes y locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo, loco, radio locomotivo, loco.
loco es relativo, radio loco motivo. Cuando la meritocracia no te deja a su festín, cuando tu fe, tu confianza, todo se fue a los cuatro vientos. Ondea la bandera en la periferia del sur. Vete allá y persónate al director del circo. Loco, loco, radio loco motivo. Loco es relativo, radio loco motivo.
وناد كيروفون موسيقى للأستاذ عبد الوهاب.